SRF 2 Kultur.
Birkenmeier. Ein Name, zwei Bühnenmenschen, die für literarisch-politisches Kabarett stehen, das in den vergangenen 30 Jahren über die Schweizer Grenzen hinaus Beachtung gefunden hat. Dem Theaterkabarett von Sibyl und Michael Birkenmeier ist die heutige Passage gewidmet. Mein Name, Barbara Peter. Und hier sind sie auch schon, die Birkenmeiers.
Die Wärme deiner Hand, dein Geruch nach Nüssen, den es nirgends gibt, hab ich geliebt. Du, 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 ich weiß nicht, wo du bist. Du, 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 ich weiß nicht, ob es dich noch gibt. Abgereist. Du hast dich nicht losgeeist, bist vor meinen Augen aus der Jacke gerieselt, im Nebel vernieselt, im Auspuff verdieselt. Ganz unheimlich, ungeniert, hast du dich einfach wegstrukturiert.
Vor allen Dingen, habe ich immer gesagt, Ziele, Vorgaben, Aufgaben. Vor allen Dingen, ja, das geht alles vor, ganz klar. Und ganz weit hinter allen Dingen, in meiner Ecke, da stehe ich. Tja, es ist sehr eng geworden.
Ein Ausschnitt aus dem aktuellen Programm Weltformat der Geschwister Sibyl und Michael Birkenmeier. 30 Jahre sind es mittlerweile, dass die beiden gemeinsam auf den Kabarettbühnen stehen, für uns Anlass, den beiden eine Passage zu widmen und auf diese lange, reiche Zeit zurückzuschauen. Das tun wir, indem wir in der kommenden Stunde gemeinsam zurückhören in einige Nummern und darüber sprechen. Herzlich willkommen in der Passage, Sibyl Birkenmeier und Michael Birkenmeier.
Hallo.
Eben haben wir einen Ausschnitt gehört aus Ihrem aktuellen Programm Weltformat. Wie wird Sie einem ahnungslosen Kabarettfan die Arbeit an diesem Programm in wenigen Worten umreißen?
Es geht in diesem Programm um Form und um Welt, also Weltformat. Wie ist sie geworden? Und tatsächlich schon aus einem Blick von 30 Jahren Arbeiten. Sie ist karger geworden, sie ist wettbewerbsgeprägt geworden. Und damit bleiben natürlich viele Eigenschaften und unmessbare Qualitäten von Menschen auf der Strecke. Und dieses Fragen nach du, 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 wo bist du? Das ist eigentlich von uns beiden ein ziemlich starker Drang, dass wir die Menschen suchen in dem, was jetzt so geworden ist im Laufe der vielen Jahre. Dieser Wettbewerbs- und Formbewusstheit, wo man den Inhalt oft fast vergisst.
Denn Wettbewerb heißt ja immer gut abschneiden. Und das heißt dann auch
ins Format passen.
Ins Format passen und abschneiden, was überflüssig ist.
Wie geht man an sowas heran?
Also wir gehen immer so heran, dass wir unsere Bedürfnisse ausdrücken. Immer deutlicher formulieren, was wir eigentlich gerne machen wollen. Sei das jetzt gedanklich, sei das jetzt formal.
Also bei diesem Programm war das ganz Zentrale im formalen Sinne, dass wir wollten einmal mit Musikern arbeiten. Wir haben uns vergrößert auf ein Ensemble von 5. Wir haben 3 Musiker dazugenommen, Akkordeon, Schlagzeug und Geige, dass wir einmal wirklich ein musikalisches Gebiet uns eröffnen können, was wir bisher nicht eröffnen konnten, nämlich, dass ich auch mal solo singen kann, ohne am Klavier sitzen zu müssen zum Beispiel, dass wir größere Strecken Musik haben, wo nur Musik klingt zum Beispiel auch.
Dass wir Chansons unterschiedlichster Art machen können, also nicht immer nur Klavier und Stimme, sondern dass völlig andere Sounds entstehen. Und auch die Kompositionsaufgabe von Michi ist dadurch sehr anders geworden.
Könnte man sagen, vielleicht Sie haben sich inhaltlich sehr auf Ihr Kerngebiet konzentriert und sich formal befreit?
Ja.
So kann man das sagen, ja.
Sehr gut gesagt.
Ja. Jetzt gibt es ein Buch zu Ihrem 25-Jahr-Jubiläum. Da sind auch viele Skizzen abgebildet, viele Notizen. Das deutet für mich so auf eine handwerkliche Arbeitsweise hin. Wie muss ich mir das vorstellen, so die ersten Schritte? Sie haben beschlossen, das ist das Thema, wir machen das zu 5. Und was passiert dann?
Also immer wieder Chaos. Das heißt, ich sage was, der Michi sagt das Gegenteil. Ich schlage was vor, Michi findet das gar nichts. Oder er schlägt was vor, ich finde es gar nichts. Und immer wieder die Adresse der Regisseurin war für uns sehr wichtig. Die hat uns geholfen zu entscheiden und zu sortieren und Sachen herauszuheben, zu sagen, diese Improvisation, die ihr da gemacht habt, in dem Stil müsste dieses Lied sein. Oder dieser Text, den du da in diesem Notizbüchlein hattest, der könnte ein Ansatzpunkt sein für die nächste Sache und so.
Aus dem Gespräch heraus entstehen viele Notizen, Anregungen, die ich dann zu einem Text verdichte. Und dann ist wieder Gespräch angesagt und wieder streichen oder verwerfen total. Und wieder neue Arbeit und wieder neue Diskussion, bis ein Text dann mal steht.
Und dann kommen die Musiker.
Und dann wird nochmal alles ganz anders,
ja,
oder?
Genau. Doch. Dann merkt man plötzlich, was für eine Form kriegt das musikalisch. Ah, dann ist ja diese Form sprachlich vielleicht noch nicht ideal. Da muss man das noch in einen bestimmten Rhythmus bekommen. Dann
also kurz
fällt
gesagt,
vieles weg.
Jeder Musiker bringt sein Können und seine Ressource mit. Und das wird dann zusammengefügt. Und teilweise müssen die Musiker das lernen, was er komponiert hat. Und teilweise muss er lernen, was die Musiker bringen, um dem zu folgen. Also das war eine wunderbare Arbeit. Sehr lang, also sehr ausführlich. Und zum Teil muss man dann einen Morgen lang zuhören oder zuschauen. Bei fünfen, ich war das gar nicht gewohnt. Aber das ist dann so, bis es wirklich hält, klappt, verhebt, dauert das wirklich Wochen.
Wir haben es bereits angesprochen. Sie machen seit 30 Jahren zusammen Kabarett. Eigentlich ist es ja noch viel länger. Das ist ja auch der Anlass für diese Sendung. Jetzt, wenn Sie so auf die langen Jahre Ihrer Zusammenarbeit zurückblicken, was ist heute noch genau gleich wie in den 70er und den 80er Jahren?
Also wir. Ja. Irgendwo sind wir geblieben, was wir immer waren. Nämlich unsere Punkte, von denen aus wir agieren, die sind eigentlich die sogenannten Standpunkte, die sind immer noch da. Also wir zoffen uns, wir freuen uns aneinander, wir sind sehr verschiedene Welten, die aufeinander zugehen für eine Produktion. Und das ist fantastisch, was kommt an Qualität, wenn wir das wirklich machen.
Ja, die Bewegungsform des Miteinanderarbeitens ist so erhalten geblieben, weil es ist eine natürliche Bewegungsform und die bleibt.
Also eigentlich eine
Art Austausch.
Nicht messbare Qualität, die aber immer etwas ergibt, wie zwischen uns entsteht.
Die auch etwas mit Reibung zu tun hat?
Sicher,
ja.
Ganz sicher.
Und mit Gegensätzen.
Und mit zulassen können von Gegensätzen.
Ja.
Und mit sich durchsetzen können, stelle ich mir vor.
Und was, wann, da werden wir eigentlich immer wendiger. Sowohl bestimmter, aber als auch toleranter und offener für den anderen. Also dass man nachfragt, wenn einem etwas nicht liegt, dass man das nicht nur verdammt, dass ich das nicht nur verdamme, sondern nachfrage. Und dann kommt plötzlich die Substanz, um die es eigentlich gegangen ist.
Das heißt, Sibyl und Michael Birkenmeier sind eigentlich wahrscheinlich auch Meister im konstruktiven Streiten.
Vielleicht kann man das so nennen.
Ja, etwas, was in Fleisch und Blut übergegangen ist.
Ja.
Ja. Was ist heute schwieriger als damals?
Also eigentlich alles. Wir fragen uns jedes Mal, bevor wir ein Programm anfangen, sollen wir noch mal zusammen etwas unternehmen? Sollen wir das machen? Und das fällt dann manchmal mit ja oder mit es geht so oder so nicht oder erst dann. Und Schwieriger sind vor allem die Bedingungen, in die man hinein produziert. Ich finde es nicht schwer, ein Stück zu machen. Wir machen auch im Laufe des Jahres immer wieder Stücke, Spezialstücke für Gesellschaften, für thematische Geschichten, für die wir gefragt werden im Bildungswesen und so weiter. Aber schwer ist geworden die wirtschaftliche Situation, in die man hinein produziert. Schwer ist das Umfeld geworden, was eine völlig andere Richtung eingenommen hat. Also diese Comedy-Welle, dieses sich totlachen, dieses systemerhaltende Rumblödeln, also diese Pfadi-Abende, hat den Leuten eine Gewohnheit gegeben. Das ist die Erwartung, wenn sie reinkommen ins Kabarett. Und das ist nicht immer einfach. Handgerum gibt es Leute, die zu uns kommen und sagen, endlich fühle ich mich mal ernst genommen. In meinen Fragen, in meinen Zweifeln und in meinen inneren Monologen, die ich mit mir führe, über das, was ich eigentlich zu leben habe. Und das freut uns natürlich wahnsinnig. Es ist einerseits schwieriger geworden und andererseits auch wird es immer spannender für uns.
Wir sind sozusagen ein verbleibender Teil von einer Tradition, die früher mal lebendiger war im Bereich eines Kabaretts, das eine große stilistische Bandbreite hat. Und das ist etwas, was sich wie zusammengeschmolzen hat auf ganz eine enge Segmentierung. Also hier ist die Conférence und da gibt es solche, die machen nur die Chansons, Blödellieder oder sowas. Aber wir haben jetzt vom traurigen Chanson, was es heute praktisch nicht mehr gibt, bis zur lustigen Duo-Conférence, bis zum Gedicht, was gesprochen wird auf der Bühne, alles Mögliche im Repertoire und machen das weiterhin einfach so.
Und Sie waren und sind immer dezidiert politisch.
Ja. Ja.
Und ich finde, das ist ein guter Moment, um zurückzuhören ins Jahr 1988. Aus Ihrem Programm von da Quadratschläge hören wir die Nummer Genetik.
Thema heute Genetik. Wie weit kann man gehen ohne Ethik?
Genetik, heiße Eisen, in coolen Händen.
Und ich habe so ein schönes Geschnetzel gemacht. Aber nein, sie schauen alle da, das.
Clip, 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 Info, clip.
Redaktion Toni Wondraschek.
Hallo, schön, dass wir miteinander allerseits geht. Auch zusammen, wie gesagt, das Thema heute Genetik. Aber was heißt das denn eigentlich? Genetik?
Genetik? Ist das eine Popgruppe?
Genetik, das heißt, alles, was lebt, Mensch inklusive, ist nur ein Entwurf. Wer macht's besser, respektive was wäre an Verbesserungen schon lang dringend notwendig?
Respekt, Respekt. Also, wenn Sie mich fragen, ich könnte jetzt eine gute dritte Hand brauchen, für meine Zigarette zu heben.
Genetik. Wird wie Kind ein Mädchen oder ein Bub? Das ist in absehbarer Zeit kein Frage mehr, kein Zufall, sondern einfach bang, ein Entschluss wie Äpfel oder Banane. Das ist Genetik. Aber wo stehen wir da heute konkret, respektive was ist da davon bereits schon praktikabel? Fragen wir doch unseren Experten, den Professor Dr. Luc Bosman aus Lausanne. Bitte, Professor Bosman.
Voici, nous avons premier.
Als erstes haben wir die Erbkrankheiten in den Griff bekommen. Sie werden nicht mehr zugelassen. Also beispielsweise der Mongolismus.
Ça sera définitivement défendu.
Wird endgültig verboten. Solche Erscheinungen sind völlig unnötig und belasten den Sozialstaat dermaßen, dass...
Kalle!
Clip! Der coole Tipp am Feierabend! Clip! Furz! Und was sagt ihr dazu unsere Kindergärtnerin Rita aus St. Gallen?
Also Kinder, die ohne Krankheit aufwachsen können.
Kind doch einfach viel mehr Kraft für Sport und Spiel.
Oh, Luzan, da der Weg ist zu hart. Ey, jololo, babu, ey, jololo, babu.
Und sind im späteren Leben 10?
7, 8, 9, 10.
Also 10 und widerstandsfähig. Aber was sagt unser kleiner Selber dazu? Komm mal, Reto, komm.
Ja, also, ich weiß nicht. Also, ich mache jetzt einfach das erste Mal das KV.
Ein Ausschnitt aus Quadratschläge, ein Programm 1988, entstanden von Sibyl und Michael Birkenmeier. Was löst diese Nummer bei Ihnen jetzt so an Bildern, an Erinnerungen aus?
Da hatten wir ein Experiment gemacht, was wir sonst nie mehr gemacht haben. Wir haben eine Art Marionettentheater, also ein Theater, Rahmen gemacht, wie ein Kasperletheater, und haben ganz schnell verrückte Requisiten angezogen und uns in Sekundenschnelle kostümiert und da so eine Art TV-Show gemacht. Und das war für uns ganz spannend, einmal auch mit diesen Mitteln des schnellen Wechsels und des Cuts zu arbeiten, was auch das Thema natürlich war, der Cut, der Schnitt, die Genetik, Abschneiden von Eigenschaften, Reinschneiden von neuen Eigenschaften. Wir haben das formal und inhaltlich sozusagen gleichzeitig behandelt.
Und eigentlich spannend, weil heute ist es immer noch dieses Rätsel, ist es schädlich, Genetik, ist es was, ist es nichts und so weiter. Aber was ich spannend finde am Thema, ist, dass wir eigentlich die Informationen, die wir bekommen darüber, überhaupt nicht brauchen können. Und die Informationen, die wir brauchen, bekommen wir nicht über dieses Thema. Und das ist heute eigentlich selbstverständlich, dass sehr viele Lebensgebiete einfach wie abgeschlossen sind und gemeinsame Überzeugung, das muss kommen. Aber man fragt nicht mehr, ey, was ist es eigentlich? Was macht's mit uns? Sind wir als Menschen überhaupt genetisch resistent oder was macht man mit der Genetik? Das sind alles keine Fragen mehr. Und ich würde jederzeit dieses Stück wieder spielen.
Es ist auch so, dass ich denke, dass die Begriffe heute dermaßen ungriffig geworden sind, zum Beispiel der Begriff Qualität oder Eigenschaft, dass man über Diskussionen mit Worten fast nicht mehr an die thematischen Grundlagen herankommt. Man muss da sehr viel versuchen, über Begriffsklärung zu arbeiten, bevor man überhaupt zu etwas kommt, was Inhalt ist, was Sache ist.
Das heißt, man muss zuerst sich auch Wissen verschaffen, im Prinzip.
Also wir recherchieren sehr viel. Wir sind auf mehreren Gebieten inzwischen so ein bisschen wie Laienfachleute. Also wir verschaffen uns die Informationen, die wir nicht bekommen, und haben ein Bild, das wir dann, von dem wir ausgehen und unsere Nummern gestalten. Also wir haben tatsächlich ein Kabarett, was nicht freibleibend ist, sondern was bestimmte Sachen auch einfach in den Raum stellt. Und die Gegenbewegung dazu ist einfach zu schauen, was lässt sich ästhetisch überhaupt machen, ohne dass man Überzeugungstäter wird auf der Bühne. Das geht ja nicht. Es muss immer so sein, dass das Publikum sich die Meinung bilden kann und wir stellen die Sachen so dar, wie wir sie wahrnehmen.
Nichtsdestotrotz wird unsere Welt immer komplexer. Hm. Es wird immer schwieriger, auch schwieriger Dinge zu verstehen. Also kann man daraus auch schließen, dass Ihre Aufgabe auch schwieriger wird?
Ja. Sie wird menschlich und psychologisch einfach schwieriger. Die Themen werden komplex und gleichzeitig total einfach. Und das ist dieses Paradoxe, was wir erleben, was es nicht so einfach macht, zu sagen, ja, du wirst überhaupt kein Fachwissen verwenden können oder du darfst nur total gestützte Aussagen machen. Sehr oft geschehen die Dinge. Ein Beispiel. Du bist ein Verschwörungstheoretiker und nach 10 Jahren zeigt sich, dass es genauso war. Und zwar mit Facts und tatsächlichen Untersuchungen. Und wenn man so lange in diesem Business ist, dann merkt man einfach, dass sehr vieles auch wahr ist, was Verschwörungstheoretiker sagen, voraussagen. Sehr vieles ist Mumpitz, aber da wählen wir aus. Wir beschäftigen uns schon damit, was wird täglich nicht gesagt und was können wir auf der Bühne sagen.
Wir nehmen auch eine Haltung ein, wir sagen das manchmal sogar wörtlich. Also wir glauben nichts und halten alles für möglich. Aber wirklich alles. Und da haben wir eben immer wieder Gebiete als Aufgabe bekommen, zu bearbeiten, zum Beispiel in der Bildung, kommt jemand auf uns zu und sagt, macht etwas über Führen und geführt werden in der Schule. Das ist eine große Herausforderung, aber das macht uns wahnsinnig Spaß, da ranzugehen und jetzt mal die Punkte herauszuarbeiten, was ist da los mit diesem Führungsbegriff, den wir in der Schule jetzt heute erarbeitet haben. Wie werden Schüler wohin geführt? Nämlich in diesen Wettbewerb, in diese Selektionsschleuse, die die Schule darstellt. Wie werden sie eigentlich praktisch wie Wilde behandelt von den Lehrern, die sich dann wie Missionare gebärden, die eine Blackbox zu füllen haben. Also es wird in Missionarsstellung unterrichtet sozusagen. Da kommt man auf ganz merkwürdige Bilder und Begriffe, weil die Tatsachen effektiv so sind, dass es eine Komik hat von sich aus.
Und den Lehrer fallen die Schuppen von den Augen, wenn sie uns hören. Und die sind entsetzt und erschreckt und gleichzeitig lachen sie. Sie brüllen vor Lachen, weil es ist genau das, was niemand sagt. Und für mich ist das Kabarett. Dass man Sachen sagt, die jeder sieht und verdrängt und die zu sagen sind. Und wo die Leute wie erlöst, wosch, jawohl, boah, dass die das sagen. Dass das mal einer sagt.
Dass die sich das trauen.
Ja, ja. Wir können uns trauen, wir haben es da leicht, wir sind nirgendwo angestellt.
Wobei, wenn Sie gerade von der Schule gesprochen haben, ich könnte mir vorstellen, wenn so ein Prozess passiert, wie Sie ihn jetzt gerade beschrieben haben, da könnte es ja auch mal sein, dass dann der Auftraggeber nicht so begeistert ist.
Das ist, das ist der umgekehrte Effekt. Die wollen das hören. Die wollen dieses emotionale Erlebnis haben. Weil es wird rumgesprochen in allen Konferenzen und Gremien, dass wir etwas machen, was du sonst nicht kriegst. Die Spaßmacher gibt's genug. Solche, die nach vorne stehen und irgendetwas über die ABC-Schützen machen. Das gibt's genug. Aber das, was wir machen, das wird schon immer bekannter.
Also das heißt, sie befassen sich ganz eindeutig mit den unangenehmen Themen in diesem Kontext.
Ja, die sind höchst angenehm für uns.
Wenn Sie jetzt so die Gesellschaft heute betrachten, was würden Sie sagen? Sind so die Punkte, die Sie auch so kategorisieren würden, die für Sie so nach Bearbeitung drängen?
Also zum Beispiel die Annäherung unseres Turbokapitalismus an eine kommunistische Planwirtschaft. Zum Beispiel diese gepflegte Vernachlässigung, die überall Einzug hält. Das heißt, die Straßen sind sauber, in den Läden passiert nichts mehr und es wird immer sauber gehalten. Die Leute werden immer mehr reguliert und geregelt, gemaßregelt, geschuhriegelt, möchte man fast sagen, in den zivilen, kleinen, karierten Gesetzen, die entstehen. Aber es läuft eigentlich marktmäßig immer weniger. Und das hat so einen Würgecharakter. Das ist sowas, wo mich die Schweiz manchmal plötzlich an die DDR erinnert. Ich war dort, als ich 20 war, immer wieder auf Besuch, habe Freunde dort gehabt. Und es erinnert mich extrem daran.
Es gibt eine Disziplinierung über Wettbewerb oder über Qualitätssicherung, eine ganz hinterhältige Art von Disziplinierung und von Einengung der Freiheit und der Handlungsspielräume, dass das fast nicht bemerkt wird, aber es wirkt sich eben aus. Es gibt dann diese Lähmung, diese Stille, diese auch Aktivitätslosigkeit, dieser Kadavergehorsam, der ein weiß, es gibt gar nichts anderes. Ich denke schon gar nichts mehr.
Dass man sich gegenseitig auch nichts mehr zutraut, was anders ist, was neu wäre. Und zum Glück, und das macht mich immer total froh, sehe ich in meinen Nichten und Neffen eine Generation heranwachsen von Künstlern und auch von Pädagogen und Pflegeleute, die eine ungeheure innere Kraft entwickeln und dem eigentlich ziemlich klar widerstehen. Und gar nicht, weil sie jetzt meine Nichten und Neffen sind. Ich sehe das rundherum. Die gehen zwar brav in die Uni, die machen brav, was man ihnen gesagt hat, aber die machen nebenher und die machen aus ihrem Beruf etwas total anderes.
Also im Prinzip ein Aufbruch, das klingt ja auch nach Hoffnung. Ja,
zum Beispiel auch nach extrem tollen Begabungen, die da sind. Leute, die Sachen können, und einfach mit 20 oder 25 dastehen und virtuos sind und klare Standpunkte haben.
Wie Sie das auch gehabt haben mit 20.
Ja.
Vielleicht waren wir waren viel verträumter. Wir waren nicht so gewieft, wir waren nicht so geeicht und durch diese Maschinerie gedreht von Wettbewerb. Die Art und die Leichtigkeit, wie zum Beispiel ein Neffe von mir Wettbewerbe macht, das hätte ich nie geschafft. Der geht einfach. Das ist ihm völlig egal, was er kriegt oder was er nicht kriegt. Der macht das für sich zum Übmoment, wo er einfach übt, auftreten, fertig. Ist ihm so was von wurscht. Aber der Junge macht Karriere. Und der bringt eine Qualität zustande, die ich selten höre.
Wenn wir zu Ihnen zurückkommen, zu Ihnen beiden, Sie sind auch sehr, sehr jung schon aufgetreten. Ihnen hat man auch schon sehr früh sehr viel zugetraut. Einen Monat zum Beispiel in einem Theater in Basel, das muss man ja erst mal bekommen, so ja. Mit 20. Was hat Sie damals auf diese Schiene gebracht? Also worüber haben Sie sich so sehr geärgert oder worauf hatten Sie so große Lust, dass Sie in diesem, ich sage jetzt mal zarten Alter, das schon zusammengebracht haben?
Also das ist von mir her ganz unwillkürlich gekommen. Ich habe als 11-, 12-Jähriger plötzlich wahnsinniges Interesse am Kabarett bekommen, und zwar merkwürdigerweise am Kabarett, das zwischen den Kriegen stattgefunden hat, an dieser Form von Musik, an dieser Form von Art, Texte zu machen und die Pointen zu schaffen und eine Dichte von Stimmung hinzukriegen, wie ich das mir einfach nur gewünscht habe. Und plötzlich habe ich diese Welt als eine Art Magie verspürt und habe gedacht, da möchte ich rein, wo man so Momente schaffen kann, wo es den Leuten die Hühnerhaut über den Rücken läuft, wo sie wieder plötzlich lachen können. Das war aber damals, das waren Leute wie Friedrich Holländer mit seinen Liedern, das waren aber auch Schlager aus dieser Zeit, traurige, melancholische Lieder. Und dann später aber auch Erika und Klaus Mann vom Kabarett Pfeffermühle und das Cornichon in der Schweiz. Ich habe das alles mich reingehört und mich reingelebt. Und habe gedacht, auf diese Spur möchte ich mich setzen. Ich möchte solche Momente auch schaffen können.
Und irgendwann haben Sie Ihre Schwester mit ins Boot geholt. Oder wie ist das dann passiert?
Da streiten sich die Experten drüber. Genau. Also ich habe ihn vom Klavier weggeholt in ein anderes Boot. Genau. Ich habe mich auch zu ihm ans Klavier gesellt. Ich habe ihn mehr oder weniger verführt, dass er diese spannende Geschichte von freierer Musik, nicht so gebunden, von lockerer Zunge, lockerer Lippe, dass der Humor eine Rolle spielt, die Figuren, die, sagen wir, die Marktfrauen und die Bauersfrauen und die jungen Mädchen, die kleinen Kinder, alles, was ich so gerne gespielt habe, diese Extremfiguren, dass die im Programm einen Platz bekommen. Und so haben wir sehr früh angefangen zu improvisieren zusammen und hatten Heidenspaß.
Abende am Blödsinn, Klavier.
Eigentlich am Blödsinn machen.
Ja.
Und am die Familie unterhalten, und die anderen Geschwister kamen im Pyjama hergeschlichen und haben ein bisschen zugehört und gelacht und oder nicht gelacht und so. Das war witzig. Und das hat mir Spaß gemacht. Also ich bin Schauspielerin durch und durch, und das ist mein Beruf. Und er ist Musiker und Schauspieler, das ist sein Beruf, und das kam gut zusammen.
Und das wäre doch ein schöner Moment, wieder mal was von Ihnen zu hören. Jetzt bereit ist Human Race.
Wir wollten doch von Brüssel erzählen.
Ja, das stimmt. Wir wollten ja von Brüssel erzählen, nicht?
Also, wir gehen wieder durch die U-Bahn-Station Place Robert Schumann. Auf einer Bank sitzt eine alte asiatische Frau, wahrscheinlich aus Vietnam. Über ihr riesengroß das Plakat des EU-Kommissariats für Rassenintegration.
Das Bild zeigt fünfmal dieselbe weiße Tasse, mal ist Kaffee, mal Tee, mal O-Saft, mal Coca-Cola drin. Rassenintegration, ne? Alle Rassen passen in dieselben weißen Tassen, ne? Begriffen? Du flüssig, du Farbe, egal, du rein in weiße Tasse, fertig.
Das ist reine Interpretation. Der Text auf dem Plakat ist ja klar und deutlich. Human race is available in a wide range of colors and styles.
Die menschliche Rasse ist erhältlich in vielen Farben und Formen.
Am Bahnsteig gegenüber schon wieder dasselbe Plakat, diesmal aber in der deutschen Fassung. Ganz anders. Hier spricht das Bild Klartext. 5 Plastikarbeitshelme in einer Reihe. Rot, grün, gelb, violett, orange.
Kein Kopf, kein Gesicht. Arbeitskolonne, Menschheit, Helm auf, wer kneift, fliegt raus. Der Mensch ist Arbeit.
Steht natürlich nicht. Die Deutschen konnten solche Dinge schon immer viel schöner sagen. Der Text heißt nämlich: Viele Farben, viele Unterschiede, eine Menschheit. Sie sagen Menschheit, denken Herdenvieh und bauen für uns den großen Freilaufstall EU. So artgerecht wie bisher nie. Infrastruktur 1A ist alles da. Dann also rein mit euch und nach Allee gewunken, Europastall. Dann freut euch mal, denn Freude ist ein Götterfunken.
Sibyl und Michael Birkenmeier, 1998, Human Race heißt diese Nummer. Was ist da passiert, dass es zu dieser Nummer kam? Oder was gab es da für einen Anstoß?
Die Schweiz war in dem Zeitpunkt gerade davor, sich zu überlegen, sollen wir zur EU dazugehen oder nicht? Und das war eine riesige Auseinandersetzung, auch damals schon Blocher hin und her, rauf und runter. Und also wirklich eine idiotische Art Entscheidungsfindung hat nicht stattgefunden. Aber es hat stattgefunden, die Entscheidung, dass wir da nicht eintreten. Unser Programm war total europakritisch, aber wir haben eigentlich gefunden, wir müssen da rein. Also genau, wie wir vorher sagen, dann rein in diesen Europastall und schauen wir mal, wie wir zusammen mit den anderen europäischen Nationen überleben.
Weil wir unterscheiden uns in nichts als Schweiz, überhaupt in nichts von der EU, weil wir sind eigentlich die Vollstrecker dessen, was die EU sagt und machen das am schnellsten und am pflichtbewusst als alle anderen. Wir haben keine anderen Werte. Und was wir da versuchten, dann rauszuarbeiten, ist zu zeigen, wie stark eben die Produktion und alles das, die Dinge im Zentrum stehen und das Menschliche, der Mensch als Entwicklungsmensch, ist völlig zur Seite geschoben. Der kommt da nicht in Betracht. Und das ist so ein Kernthema, was wir in allen Programmen eigentlich bearbeiten. Wo ist eigentlich der Mensch?
Und wir sind kläglich gescheitert, in der Schweiz das Programm schreiben zu wollen und haben dann gemerkt, wir müssen hingehen, einfach nur hingehen. Und wir sind beide abgereist mit einem Programm, was wir gerade verworfen haben und sind in Brüssel angekommen und haben dort einen Tag um den anderen spannendste Sachen erlebt. Also wir sind in dieses Haus reingeschlichen, wir durften da nicht rein, aber wir sind dann trotzdem reingekommen und haben dann wichtige Leute getroffen und im Gang Interviews gemacht und haben uns auch in Versammlungen reingeschlichen, wo wir gehört haben, wie die überhaupt funktionieren. Auch schon rein der Anblick von außen, also dieses Gebäude aus Asbest, as best as possible anscheinend für Europa.
Bad poisoned.
Also diese Diskrepanzen, diesen Wahnsinn, der dort betrieben wird, den haben wir einfach angeschaut und eingeschlürft und notiert und Kabarettsachen gefunden. Und wir sind schlussendlich auf ganz schöne Lösungen gekommen fürs Programm. Über die Reise.
Und was haben die Schweizer dann dazu gesagt, das Schweizer Publikum?
Man war gespalten.
Ja.
Es hat natürlich Leute gegeben.
Ja, seid ihr jetzt für oder gegen?
Ja, das war die ewige Frage. Seid ihr jetzt für Europa oder dagegen?
Aber das war ja das, was sie wollten. Sie wollten ja genau, eben nicht den Leuten das vorkauen, sondern Nein. Sie wollten sie...
Es war schon klar, wir haben an einer Stelle gesagt, geht alle rein. Und an einer anderen Stelle waren wir total kritisch. Und ja, meistens waren wir ganz kritisch Europa gegenüber. Aber wir fanden, wir müssen rein, weil wir vielleicht dort was ausrichten können. Denn wir haben in der Schweiz eine Demokratieform, die es sonst in Europa nicht gibt. Und wir müssten doch unsere Erfahrungen mitteilen. Wir müssten die Leute auch animieren, mehr Volksnähe zu zelebrieren und nicht dieses, was wir jetzt haben, die Troika, die auf uns zukommt und sagt, Konto geschlossen, Geld wird abgezockt.
Das heißt, Sie haben, so Sachen. Sie haben damals der Schweiz ziemlich viel zugetraut, wenn sie das den Schritt gemacht hätte.
Wir trauen unserem Publikum eigentlich immer viel zu. Und das macht auch Spaß.
Ist das vielleicht ein Teil des Geheimnisses Ihres Erfolgs?
Ja, ich denke schon. Also wir unterscheiden uns einfach in dem Punkt ziemlich stark von anderen, wo man das Gefühl hat, sie müssen sich sehr beliebt machen, damit sie überhaupt auf der Bühne sein dürfen, indem man alle 5 Sekunden einen Lacher haben muss und da wird gekrampft dafür. Und wir leisten uns Aussagen, wir leisten uns Analysen, wir leisten uns Poetik, wir leisten uns Humor, wir leisten uns Slapstick und viel Musik.
Sie haben angefangen in den 70er Jahren, 80er Jahren, zu Zeiten des Kalten Kriegs, zu Zeiten der Ölkrise. Gab es da einen Moment, der für Sie klargemacht hat, das müssen wir jetzt machen, wir müssen jetzt auf die Bühne und wir müssen den Leuten jetzt bestimmte Dinge nahebringen?
Das gab es immer wieder. Es gab eine Zeit lang zum Beispiel, damals war das Waldsterben ein Thema, die Natur überhaupt.
Der Borkenkäfer war ein Thema, glaube ich, damals.
Ja. Und dann war es plötzlich der Krieg in Serbien. Da mussten wir auch, wir haben das so gemacht, dass wir oft für den Abend geguckt haben, was machen wir heute. In der Nummer könnte man doch noch etwas jetzt gerade, was jetzt läuft, noch reinmachen. Wir haben immer so Gefäße, wo wir aktuell gerade das verarbeiten, was jetzt aktuell geht.
Also das machen wir eigentlich heute noch,
ja,
dass wir Aktualitäten sofort aufnehmen. Und die halten dann vielleicht einen Monat und dann ist es alter Käse, aber da kommt schon was Neues. Das heißt, diese Aktualitätenarbeit, die ist ganz spannend. Das machen wir immer.
So auch eine Herausforderung im Tourneeleben vielleicht, also das, ja, dass man ja nicht nur reproduziert, sondern dass man auch wieder etwas kreiert
immer
in dieser
wieder
Phase.
Mhm. Ja.
Irgendwo habe ich mal gelesen, Sie seien beunruhiger.
Vielleicht ist das so. Das
ja
Kabarett machen beruhigt mich. Das ist eine extrem gute Position, wo ich ganz vieles an, wo ich vielleicht hysterisch wäre, aus Angst, aber wo ich so vieles verarbeiten kann und umsetzen kann und mich profund damit beschäftigen und spielen und reisen und machen, dass ich nicht in diese komische Angst hineinkomme, die man haben könnte.
Und andererseits ist es eine Herausforderung, Momente zu schaffen, wo den Leuten wirklich das Blut in den Adern gefriert, weil ich etwas aus einem Gedanken weitergeführt habe oder etwas beobachtet habe und das so verdichte, dass die Gefährlichkeit einer Situation oder einer geistigen Richtung plötzlich klar wird, in einem Moment auf einen Schlag. Zack.
Weil Sie natürlich die Emotionen ansprechen, weil Sie,
ja,
das ist ja wahrscheinlich auch der Unterschied zum Journalismus. Ein Journalist recherchiert auch, bringt auch Fakten, aber er ist dann in seiner Darstellung natürlich an bestimmte Formen gebunden und Sie nicht. Mhm. Also Sie können Sie dann auf eine andere Art und Weise transportieren. Würden Sie sich da auch verwandt fühlen vielleicht sogar?
Zum Journalismus?
Ja, also mit, zu dieser Aufgabe, dieser Aufklärungsaufgabe.
Auf jeden Fall.
Ja.
Das hat viel Gemeinsames. Ja.
Und andererseits ist oft gerade die Sprache, die in einem Fachgebiet oder Lebensgebiet verwendet wird, so ergiebig, um Abgründe aufzuzeigen. Wenn man ein bisschen die Sprache untersucht und die Worte ein bisschen wendet, ist man plötzlich in der Fallgrube des Themas.
Also im Prinzip mit der Lupe einfach nochmal genauer hinschauen als alle
genau
anderen.
Ja.
Und auf die Lücken schauen.
Und mit einer bestimmten Haltung dahinter. Das ist auch wesentlich, dass man auch sucht, was ist da die Haltung? Was ist meine Haltung? Und das kommt dann zusammen und dann geht plötzlich eine Tiefe.
Also es ist natürlich keine Haltung von uns, dass wir meinen, wir müssen überall und allen Leuten am Zeugs flicken. Das geht nicht. Das will auch gar keiner mehr hören. Aber was interessant ist, ist, wenn aus der Sache heraus, wenn die Sache sich selber verrät.
Ja.
Und auf der Suche sind wir oft, dass Worte oder Gegebenheiten oder Intrigen sich eigentlich so öffnen für das, was dahinter steht, dass wir eigentlich nur noch diese Geschichten spielen, zeigen, mit unserem künstlerischen Flair zu versehen haben und dann läuft das. Das heißt, dann ist das erschütternd. Weil das habe ich mir schon mal gedacht, als ich mal drüber nachgedacht hatte. Aber dass es tatsächlich so ist und dass es tatsächlich so wahrgenommen wird, auch von anderen Menschen. Denn wir haben ein riesen Hinterland, jedes Individuum, was wir gar nicht verbalisieren, worüber wir gar nicht sprechen können, weil es so schwierig ist, damit zu leben. Und dieses Wegdrängen von Tatsachen, die bereits schon dicht vor den Augen sind, da versuchen wir eine freundliche Art, mit diesen Tatsachen umzugehen. Eine menschenfreundliche Art vor allem. Also wir nehmen Partei für die Leute, die hier sitzen eigentlich. Und für uns.
Indem Sie sie aber mit sehr unangenehmen Tatsachen konfrontieren.
Also es gibt Leute, die sagen, es ist für mich das Angenehmste, was ich hören kann, wenn ich plötzlich weiß, dass es so ist.
Sie machen es fassbar.
Ja. Und andere Leute sagen, das kann man ja gar nicht anhören. Und dann sollen sie es auch nicht hören. Aber das gibt es eigentlich kaum. Wir haben kaum Leute, die sowas sagen. Natürlich nicht zu uns. Vielleicht sagen sie es zueinander. Aber was immer mehr zunimmt, ist, dass Erwartungen nicht erfüllt werden von uns und dass das als höchst angenehm empfunden wird.
An welche denken Sie da gerade?
Ich denke an Leute, die kommen und sagen, ich habe Kabarett erwartet, das übliche Geblödel, und jetzt komme ich hierher und ich bin voll. Ich bin wach, hellwach, ich bin gar nicht müde. Ich könnte Ihnen noch 2 Stunden zuhören. Das ist ja irre spannend. Und diese Leute, die so ein Jösses empfinden, das ist immer mehr. Das heißt, wir erreichen auch immer neue Leute.
Sie sagen auch, ich fühle mich plötzlich ernst genommen, weil ich auch gefordert bin.
Das fällt ja wirklich auf, wenn man in Ihrem Programm sitzt. Sie fordern auch etwas vom Publikum, nämlich wirklich richtige, echte Konzentration.
Und Interesse.
Ja.
Ja, an dem Thema.
Und Sie muten dem Publikum etwas zu und dafür bekommt es etwas.
Ja.
Das ist ja auch etwas, was sich durchzieht bei Ihnen von Anfang an. Was für einen Preis haben Sie dafür gezahlt?
Einiges. Es ist nicht leicht, diese Qualität auf dem Markt zu behaupten. Also wir sind kein Marktartikel geworden. Jedes Programm ist anders. Wir sind nicht so fassbar genau. Und der Preis, dass man nicht so viel Kontakt mit Medien hat, dass man keine Fernsehauftritte mehr hat, dass man ganz selten diese tolle Situation hat, dass wir jetzt am Radio reden dürfen. Und dass wir nicht Großverdiener geworden sind wie unsere Kollegen, sondern dass wir eigentlich mit dem gleichen Honorar, was wir vor 20, 30 Jahren bekommen haben, das kriegen wir heute nicht mehr. Dass wir mit weniger als damals leben. Und das ist toll, das geht sehr gut. Aber wir haben immer wieder gute Leute, die uns unterstützen. Die finden, jawohl, es geht eine neue Produktion los. Wir brauchen für eine Produktion zum Beispiel 100.000. Dann können wir, ein Teil können wir von den Stiftungen nehmen. Und ein anderer Teil ist tatsächlich, sind Privatleute, die sagen, hey, ich möchte euch unterstützen. Ich finde das toll, was ihr macht. Und ohne das könnten wir gar nicht mehr existieren.
Und das ist ja eine materielle, aber natürlich auch eine moralische Bestärkung.
Eine völlig wichtige
Ganz
Ebene.
Ganz wichtig, ja.
Also die Zeit zu nehmen, dass man zum Beispiel ein halbes Jahr wirklich sich nur dem Programm widmet und nicht dauernd spielen muss, ist dringend notwendig.
Das ist für uns unabdingbar. Da können wir gar nicht anders.
Nee.
Sonst wäre diese Qualität gar nicht möglich.
Genau. Aber da verdienen wir nichts. Und dieses Jahr muss gedeckt sein. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist dann, einen Regisseur bezahlen, die Fotos, die Filme, die ganze Bühneausstattung, das Licht und so weiter. Das kostet heute sehr viel mehr Geld als früher. Wir haben mit ganz wenig Geld eine Produktion ohne Regisseur gemacht früher, die ersten drei. Und jetzt ist es ein richtiger Apparat. Man muss das online, man muss das Ganze bedienen, auch mit grafisch kompatiblen Formen und Formaten. Das sind alles Fachleute, die dafür da sind und denen wir gerne ihren Dienst auch bezahlen. Und es ist ein Apparat geworden, eine Produktion neu zu machen, auch mit der Werbung, die verschlingt Unsummen. Das kleine bisschen Werbung, was wir machen.
Das erste Programmheft hat sie noch von Hand geschrieben und von Hand gezeichnet. Stich ins Herz, das war ein handgezeichnetes Programmheft.
Das war schön.
Das war ganz schön.
Was mir jetzt auffällt, wenn Sie mir das so erzählen, ich höre keine Verbitterung raus. Das könnte man ja auch erwarten, dass jemand dann auch sagt, ja, also... Dass sich jemand auch vielleicht beklagt. Emil hat einmal zu Ihnen gesagt, Sie sollten sich's doch nicht so schwer machen. Sie sollten doch was Leichteres machen. Sie könnten das ja auch, woran niemand zweifelt. Das war für Sie nie eine Option, denke ich.
Also es geht gar nicht. Man ist ja, wer man ist. Und man kann sich ja nicht kastrieren, zum Beispiel. Also man ist, wie man ist. Und der Emil, wenn ich Emil wäre, würde ich es mir auch leichter machen. Aber ich bin nicht Emil. Und das ist der Unterschied. Also ich finde den Rat von ihm sicher gut. Und wir machen uns auch oft extrem extra leicht. Wir machen es uns auch leicht zwischendurch, indem wir einfach witziges Zeug aneinander reihen. Und dann ist es witzig und auch für uns lustig. Aber dass der Hunger nach anderem entsteht dann wieder.
Plus es ermöglicht dem Publikum auch mal durchzuatmen und dann wieder bereit zu sein für...
Und wenn wir spielen, dann brauchen wir das auch. Immer wieder einfache Sachen, witziges Zeug, was einfach haut, wo wir wissen, da gibt's Lacher heute, da gibt's Lacher, egal welches Publikum. Und das ist wunderbar.
Das ist interessant, dass, wenn wir jetzt gerade beim Emil sind, dass uns andere Leute aus der Szene, zum Beispiel gerade die Leute, die früher ganz drin waren, also Rudi Walter, Ines Torelli, und die haben uns sehr ermutigt und gesagt, das, was ihr macht, ist das, was wir eigentlich immer wollten. Nämlich eben das, was wir in der Gornischor gemacht haben, diese Dichte, dieses Professionelle in der Musik und so weiter, das ist das, was wir lieben. Macht das unbedingt weiter.
Und an der Stelle hören wir Sie wieder, und zwar mit einem Ausschnitt aus Dasein im Design von 1986.
Boris und Evelyn Sandmann, Dr. Med. Dent. Jetzt können wir nicht mehr zurück. Kommen Sie mit, so unsichtbar durch die Luft.
Gewaltus Fissablatte am Boden und an der Wand sich waschen unter Wasser. Me.
Du musst jetzt einfach einmal ganz klar in diese Unbewusste absteigen. Und dort unten mal aufräumen mit deiner Mutter. Ja, Boris, auch wenn es weh macht. Verstehst du, sonst sehe ich einfach Schatz für unsere Beziehung.
Im Ruhm in der rote Bode Vasen aus Glas Hochi, Hochi Orchidee räkelt am Rand lachlet verspannt als wollt sie den ganzen Tag sagen
Praxis, Dr. Sandmann haben Sie Schmerzen?
Evelyn! Miriam hat angerufen! Die Hexengruppe morgen fällt aus! Aber am Dienstag ins Feuer laufen, endlich genug Holzkohle mitbringen!
Boris, der Dr. Grieder hat es das letzte Mal noch mal ganz deutlich gesagt, oder? Wenn ich in dir nicht meinem Vater genommen hätte, als klare Oedipus-Repression gegen meine Mutter für die mangelnde Zuwendung zwischen 7 und 9, dann hättest du doch auch nicht nötig, bei mir dauernd ins Säuglingsalter zu regredieren und damit deine Mutter unbewusst strafen für ihre Dominanz deinem Vater gegenüber in der Ehe. Verstanden?
Boris, ich muss mich jetzt einfach mal, verstehst du, ganz klar von dir ablösen. Ich fahre 3 Monate nach Tansania mit dem Nangabutu. Er macht einen Film über das Liebesleben von den Elefanten und ich fahre den Jeep.
Schön. Evelyn, du weißt ja, ich war natürlich immer total frei, gell?
Aber das ist es doch gerade!
Ein Auszug aus Kuhlhausen aus dem Programm Dasein im Design von Sibyl und Michael Birkenmeier von 1986. Sibyl und Michael Birkenmeier heute in der Passage auf SRF 2 Kultur. Anders 30 Jahre gemeinsam auf den Kabarettbühnen. Im Laufe der Jahre haben sie alle wichtigen Kabarettpreise des deutschsprachigen Raums verliehen bekommen. Und ganz besonders auch dieses Dasein im Design war ja sehr erfolgreich. Hans-Dieter Hüsch hat dazu gesagt, also nicht nur über das Programm, sondern allgemein über sie, sie würden sehr bekannt, aber nie populär werden. Was hat das mit Ihnen gemacht damals?
Es war total getroffen.
Ja, wir haben auch das gespürt, dass er recht hat. Wir haben damals auch schon das Umfeld wahrgenommen und haben gesehen, wo wir stehen. Und wir haben gesehen, wir sind da schon eine Gattung für uns selber. Wir sind nicht einzuordnen in das, was Kabarett normalerweise ist, was erwartet wird. Und insofern werden wir es immer ein bisschen schwerer haben.
Und das hat Sie nicht eingeschüchtert?
Nein.
Überhaupt nicht.
Nein, weil wir haben wirklich dieses Gut von Freiheit, dass wir unsere Form, unsere Kunstform ein Leben lang haben pflegen können und das weiterhin tun dürfen, das ist wirklich ein Privileg. Wir haben sehr viel Glück und sehr viel Zuspruch und sehr viel Kontakte gehabt und immer noch in der Szene. Also wir lieben zum Beispiel im Moment Georg Schramm. Das ist so eine Wonne, so einen Mann zu hören. Oder Neues aus der Anstalt höre ich mir jedes Mal an. Und da gibt es auch viele Junge, wo ich einfach sage, das ist fantastisch. Und da fühle ich mich auch verbunden, ohne dass ich mich gleich machen muss. Aber die Verbindung mit dem Metier nimmt eigentlich je länger, je mehr zu.
Wenn wir jetzt so auf die letzten 30 Jahre in der Schweizer Kleinkunst schauen und auf das alles, was Sie gesagt haben im Verlauf dieser Stunde, könnte man dann vielleicht auch sagen, dass man hierzulande erfolgreich ist, wenn man ein bisschen eigen ist, aber nicht, wenn man richtig eigenwillig ist?
Ich weiß, das ist ganz schwer zu sagen. Ich weiß einfach, dass in der Schweiz im Moment auch ganz viele andere Leute unterwegs sind in unserem Metier, die ihr Metier super machen, gut machen, und es ganz viele andere gibt, wo ich finde, das ist indiskutabel. Das geht nicht, aber dass sie zum Teil auch sehr erfolgreich sind. Und in unserem Land hat es Kultur sowieso ein bisschen schwer. Und ich denke, es ist für alle nicht leicht, heute Kultur zu machen. Auch solche, die meinen, sie würden es sich leicht machen, die haben es auch nicht leicht. Überall sind die Probleme lauern an den Ecken, wo man sich ablöst vom eigenen, wo man sich nicht mehr verbunden hat mit sich selber und etwas Authentisches macht. Da kommen die Probleme auch, aber es sind andere. Und so, ich bin eigentlich sehr positiv, dass die Kultur in der Schweiz sich entwickeln mag und kann und wird in eine immer freiere Richtung. Man könnte jetzt kritisch sagen, okay, bei diesem Fernsehfilz, den wir haben, dass die ganze Kultur, die Kabarett- und Satirekultur in den Händen von Jacopo ist und sonst keinem, das ist eine Katastrophe, gelinde gesagt. Aber das ist jetzt mal so. Man muss sich drumherum entwickeln und daneben und auf der anderen Seite entwickeln. Und das ist durchaus möglich, weil man wird gesehen. Die Leute haben Interesse, die möchten das, sie brauchen das auch immer mehr.
Als Ausgleich zu dieser Welt, die wir jetzt beschrieben haben.
Ja, und wir sind nach 30 Jahren überhaupt nicht irgendwie in einer Bitternis oder Bitterkeit, dass wir jetzt nicht auf einem Olymp stehen von Popularität, weil wir wissen,
das wäre so schwierig. Was macht man da oben?
Ja.
Ja, und wahrscheinlich ist es dann auch schwieriger, keine Kompromisse zu machen. Ja.
Genau, mal wird dafür etwas festgeschrieben, was dann auch erwartet wird.
Wir werden schnell wieder runter vom Olymp.
Genau.
Das heißt, eigentlich kann man sagen, dass Sie nach 30 Jahren gemeinsam auf der Bühne durchaus positiv auf die nächsten Jahre gemeinsam auf der Bühne schauen.
Ja, ja, kann man wirklich sagen.
Wir sind schon wieder ganz neugierig, was wir im nächsten Programm machen. Wir sind schon ein bisschen am Vortasten und sehen, es wird etwas ganz anderes werden, was wir je gemacht haben. Das ist das Gefühl jedes Mal. Es wird etwas völlig anderes.
Man muss natürlich wissen, wir werden jetzt beide dann mal 60, ne? Da gehören wir zu den Alten und wir möchten auch ein Programm machen, wo wir Alte präsent sind und nicht mehr so jung tun. Zum Beispiel, das ist eine wahnsinnig interessante Vorstellung für mich.
Und es ist ein Thema, das sehr interessiert. Also wenn man ins Kino schaut,
genau,
dann sind
ich
sie
sogar...
Ich
möchte nicht über das Alte nur spielen, sondern ich möchte selber alt sein in dem Programm. 60 sein, weil ich fühle mich eigentlich immer noch wie 20. Aber das ist eine spannende Aufgabe. Das ist so ein Hintergrund, auf dem dann so ein Programm entsteht. Das braucht jetzt nicht die Altersfrage zu thematisieren. Aber dieses Alter mal zu realisieren, ist schon
und
spannend.
Und nicht sozusagen den jungen Menschen in sich jetzt in den Vordergrund zu spielen.
Also den Athleten, der hoch sinkt, der tief sinkt, der hoch springt und tief springt.
Der immer fit auf der Bühne steht, sondern mal sagen, ha, Moment, das ist auch noch eine Stimme, die ich habe. Ich bin jetzt... gegen 60.
Und ich habe Zeit, um etwas auszudrücken. Ich brauche gar nicht so schnell zu reden oder so.
Natürlich wird man dann ja am liebsten ein Muster hören, das es natürlich wahrscheinlich noch nicht einmal gibt.
Nein.
Aber was wir tun können, ist, wir können noch einmal ins aktuelle Programm reinhören von Sibylle und Michael Birkenmeier. Und ich kann mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind in die Passage.
Immer wieder. stehe ich irgendwo und will nur eins. Weg, raus. Ich habe eine Lösung jahrelang gesucht für all die peinlichen Momente. Und eines Tages plötzlich im Aldi. Ja, im Aldi. Aber die Wurst war doch gestern 1,33. Ein Verkäufer sagt nur einen Satz. Moment, bis gleich. Falls Sie mich suchen, ich bin hinten beim Fleisch. Der perfekte Abgang. Trocken, nicht hart. Das hat Format auf höchstem Niveau. Ab jetzt nur noch so. Ab jetzt nur noch so. Und es klappt.
Alle Fahrausweise vorweisen, bitte.
Moment, bis gleich. Falls Sie mich suchen, ich bin hinten beim Fleisch. Der Schaffner wird bleich und kratzt sich verlegen am hinteren Bereich. Ab jetzt nur noch so. Es klingelt an der Türe. Morgens um 7. Wir kommen von Jesus. Er heilt unsere Sünden, denn er führt uns heim ins Himmelreich. Ich im Pyjama. Moment, bis gleich. Falls Sie mich suchen, ich bin hinten beim Fleisch. Sie verschwinden so schnell, wie sie kamen und rufen noch leise durch den Flur. Im Fleische ist es Teufels Lust. Amen. Der perfekte Abgang auf höchstem Niveau. Ab jetzt nur noch so. Dann der kleine Eingriff im Spital. Verläuft alles normal. Kaum liege ich im Saal zur Operation. Vor mir das Team, Mundschutz, Skalpell. Da kriege ich Panik, reagiere blitzschnell. Moment, bis gleich. Falls Sie mich suchen, ich bin hinten beim Fleisch. Die Chirurgenknie knicken ein, werden weich. Und alle schreien, nein, bitte, nein, nein. Ich stehe auf dem Marktplatz der Stadt, nackt, aber frei, erlöst und froh. Ab jetzt nur noch so.
Michael Birkenmeier mit einem Ausschnitt aus dem aktuellen Programm Weltformat, das er zusammen mit seiner Schwester Sibyl Birkenmeier spielt. Mit ihr zusammen war er zu Gast in der Passage. Heute zum 30-jährigen Bühnenjubiläum des Theaterkabaretts Birkenmeier. Die große Derniere ihres Programms Weltformat findet am 25. Mai im Theater Basel statt. Gestaltung dieser Sendung und am Mikrofon Barbara Peter.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.